Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du uns diesen Tag geschenkt hast und dass wir uns versammeln dürfen, um dich anzubeten und dich zu loben und dich zu preisen. Und jetzt wollen wir auf dein Wort hören. So bitten wir dich, dass du unsere Herzen weit machst, dass du unsere Herzen öffnest und dass du uns aufmerksam machst für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Segne dein Wort. Und segne deine Kinder in Jesu Namen. Amen. Die Fortsetzung der Predigtreihe geht weiter. Die Jünger äußerten ihren Wunsch, Jesus nachzufolgen. Und Jesus lud sie ein, zu kommen und zu sehen. Sie kamen und sie sahen Leben und Herrlichkeit. Er nahm sie zu der Hochzeit zu Kana. Und dort sahen sie sein erstes Wunder. Und mit diesem Wunder demonstrierte Jesus, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Und zum Passafest zog er mit ihnen zum Tempel nach Jerusalem. Und dort bekommen die Jünger eine andere Seite der Herrlichkeit Jesu zu sehen, und zwar seine Heiligkeit, indem er den Tempel durch und durch gereinigt hat. Dann heißt es, dass viele an seinen Namen glaubten, Kapitel 2, Vers 23, dass viele an seinen Namen glaubten, weil sie seine Zeichen sahen, die er in Jerusalem beim Passafest tat. So endet Kapitel 2 mit der Anmerkung, viele glaubten an Jesus, als sie die Zeichen sahen, die er tat in Jerusalem beim Passafest. Und dann heißt es, aber Jesus selbst vertraute sich ihnen nicht an. Aber Jesus selbst vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Nun, Kapitel 3 beginnt mit den folgenden Worten. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Mit diesem Wort knüpft Johannes an den letzten Vers in Kapitel 2 an und hebt damit diesen einen Menschen aus der Menge hervor, von der er eben gesagt hatte, dass Jesus sich ihnen nicht anvertraute. Wie ihr seht, als der Johannes sein Evangelium schrieb, er hat es durchgehend geschrieben. Ja? Kapitel 2 und Kapitel 3 sind miteinander verknüpft. Ja? Als der sein Evangelium schrieb, hat er es einfach durchgehend geschrieben. Die Einteilung in Versen und Kapitel wurden später eingefügt und dienen uns nur der Orientierung. Aber wenn man es durchgehend liest, sieht man, dass es einen Sinn ergibt. Ja, dieser Mensch aus der Menge von Menschen, die an Jesus glaubten und Jesus sich ihnen nicht anvertraute, aus dieser Menge nimmt nun Johannes einen einzigen Menschen hervor. Und dieser Mensch war offensichtlich jemand, der nicht nur mit dem Verstand an einen richtigen Urteil gekommen war. Er muss im Innern bewegt worden sein, denn sonst hätte er Jesus nicht aufgesucht. Nun, wer war dieser Mensch? Er gehörte zu den Pharisäern. Zudem war dieser Mensch ein Oberster der Juden. Die Bezeichnung Oberster der Juden bedeutet ein religiöser Führer und ein Mitglied des jüdischen Hohen Rats, ein Mitglied des Sanhedrin. Ein Mitglied des jüdischen Hohen Rats. Sein Name war Nikodemus. Es sind nur wenige der Obersten, der Juden, die mit Namen genannt werden. Damit ist Nikodemus besonders hervorzuheben. An ihm will uns Johannes zeigen, wie auch der Beste der Menschen vor Gott steht und wie Gott wirkt, um den Menschen zu retten. Also nur einmal, Nikodemus war ein Pharisäer, er war Mitglied des jüdischen Hohen Rats, aber Jesus nannte ihn im Vers 10 Lehrer Israel. Du bist doch der Lehrer Israels. Und das bedeutet, dass er auch ein Schriftgelehrter war. Die Schriftgelehrten spielten im Judentum eine überaus große Rolle. Es gibt einen Bibelgelehrter, der heißt Alfred Edersheim. Er beschreibt sie folgendermaßen, und ich zitiere: Der Schriftgelehrte erscheint als Repräsentant und Sprachrohr des Volkes. Er geht nach vorn, wenn das Volk respektvoll zur Seite tritt, um begierig an seinen Lippen zu hängen. Denn von ihm fließen Worte anerkannter Autorität. Er heißt Rabbi, mein erhabener Meister, Lehrer. Er stellt Fragen, er bringt Einwände vor, er erwartet vollständige Erklärungen und erheischt respektvolles Gebaren. Seine Würde kennt kein Maß, nur hat seine Wichtigkeit eine Grenze. Er ist der Gesetzesgelehrte, der wohlgepflasterte Brunnen, voller Wasser der Erkenntnis, aus dem kein Tropfen entweichen kann. Bleib bei mir, es wird gleich einen Sinn ergeben. Er ist der Aristokrat der Gottesgelehrsamkeit. Mehr als das noch. Sein Orden stellt die oberste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Praxis dar. Er ist der Ausleger des Gesetzes, der Lehrer des Gesetzes. Und zusammen mit den hohen Priestern und Ältesten ein Richter am jüdischen Gerichtshof. Er ist der Weise, dessen Ehre in der kommenden Welt groß sein wird. Jeder Schriftgelehrte hatte größeres Gewicht als das gemeine Volk, das ihm daher jede Ehre zu erweisen schuldig war. Ja, sie waren von Gott selbst geehrt und ihr Lob wurde von den Engeln verkündigt. Auch im Himmel würden sie diesen Rang und mit ihr die besonderen Auszeichnungen innehaben wie auf der Erde. Ihren Aussprüchen musste solcher Respekt erwiesen werden, dass man ihnen bedingungslos glaubte, selbst wenn sie einem erklären sollten, dass sich etwas zu linken befinde, was zu rechten war und umgekehrt. Zitat Ende. Also mit wenigen Worten, Nikodemus war ein Fürst der Juden. Er war ein Fürst des Volkes, ein Prominenter unter den Schriftgelehrten und Ältesten, einer der Besten aus dem Volk. Und nun sagt uns Johannes, dass dieser Prominente unter den Juden kam bei Nacht zu Jesus. Ihn muss eine innere Not getrieben haben, dass er Jesus aufsuchte. Aber warum ausgerechnet nachts? Warum kam er nicht am hellen Tag zu Jesus? Vor wem schämte er sich? Vor wem fürchtete er sich? Er schleicht sich nachts und sucht Jesus auf, damit ihn keiner sieht. Aber gleichzeitig weiß er, dass das seinen Kollegen nicht gefallen würde. Er wusste das. Menschenfurcht. Darum kommt er zu Jesus bei Nacht. Das heißt, im Schutz der Dunkelheit, damit ihn keiner sieht. Aber auch seine Interessen, seine Vorteile, sein Ansehen standen im Spiel. Das zeigt, dass Nikodemus, obwohl sein Verstand richtig urteilte, dass Jesus von Gott gekommen war, noch nicht bereit war, seine Begierden zu überwinden, seine Vorurteile abzulegen und seine Interessen zu opfern. Johannes schreibt, Nikodemus kam beinahe zu Jesus und sprach, Rabbi, hört ihr das? Rabbi, der Lehrer Israel kommt zu Jesus und er nennt ihn wie Rabbi. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Aus den Zeichen, das Jesus beim Passafest in Jerusalem getan hatte, schloss Nikodemus, dass Jesus von Gott gekommen sein müsste. Das war ganz korrekt gefolgert. Nikodemus hatte das an Mose gelernt. Ja, an Mose, Gott hatte Mose Zeichen gegeben, die er vor dem Volk tun sollte, damit das Volk glaube, dass er von Gott gesandt war. Beachten wir wohl, Gott sagte nicht, dass das Volk aufgrund des Zeichen an Gott oder an die Botschaft des Mose glauben werde, sondern nur dieses eine, dass Mose von Gott gesandt war. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Stelle lesen. Exodus 4, die Verse 5 bis 9. Ebenso wollten die Zeichen, die Jesus tat, nur beweisen, dass er von Gott gesandt war. Aber um gerettet zu werden, musste man der Botschaft glauben. Nikodemus hatte also nicht Unrecht. Die Zeichen Jesu sollen zeigen, dass Gott ihn gesandt war. Dass Gott ihn gesandt hatte. Aber noch war er für die Herrlichkeit Jesu vollkommen blind. Wie die Antwort Jesus zeigen wird. Denn auch ein Mose war ein Lehrer, den Gott gesandt hatte. Aber war Jesus nur so viel wie Mose? War Jesus nur so viel wie Mose? Also der Verstand urteilte richtig, aber die Natur des Menschen wurde nicht getroffen. Und das ist das Entscheidende hier. Der Verstand war überführt, aber das hatte keine Kraft auf den Willen und die Begierden. Es muss ein göttliches Werk im Menschen geschehen und er muss eine göttliche Natur haben, wenn er sich an der Gemeinschaft mit Gott erfreuen will. Und das ist genau das, was Jesus ihm sagen wird. Was bekommt Nikodemus als Antwort von Jesus? Er wird von Jesus gründlich ins Licht gestellt. Er bekommt Dinge über sich zu hören, die er nie gedacht und nie für möglich gehalten hätte. Er muss erfahren, dass er blind ist. Vers 3. Er muss erfahren, dass er blind ist, denn er, dieser Gelehrte, kann das Reich Gottes nicht sehen. Er muss erfahren, dass er gar kein richtiges Leben hatte. Denn er muss von Neuem geboren werden, wenn er in das Reich Gottes eingehen will. Er muss erfahren, dass die neue Geburt aus Wasser und Geist geschieht, wobei das Wasser für die Reinigung in der Taufe bedeutet und der Geist für die geistliche Erneuerung steht, wie Jesus selbst eben den Tempel gereinigt hatte. Er muss hören, dass er nur durch Gottes Geist ins Reich Gottes eingehen kann, aber keinerlei Gewalt über das Wirken des Geistes hat. Er muss hören, dass er unwissend ist, obwohl er der Lehrer Israel ist. Er muss hören, dass er keinen Glauben hat. Er muss hören, dass er verloren ist. Er muss hören, dass er das Licht hasst und die Finsternis liebt, was sein Vorgehen erklärt. Er kam ja beinahe zu Jesus. Das sind niederschmetternde Worte. Er musste sich gefühlt haben wie, was höre ich heute hier? Was ist denn heute hier los? Also noch einmal, es ist mitten in der Nacht. Nikodemus versteckt sich, um nicht gesehen werden von seinen anderen Kollegen, von den Ältesten und Hohenpriestern, von den Pharisäern. Und er kommt zu Jesus, weil Nikodemus ein großer Mann war. Er war ein Intellektueller, wie ich ihn beschrieben habe. Er war ein Gelehrter, ein Doktor des Gesetzes Israels, der Lehrer Israels. Er war ein sehr reicher und angesehener und einflussreicher Mann. Zudem war er beliebt vom Volk. Er war ein Richter im jüdischen Hohen Rat. Und er war ein Experte des Gesetzes Israel. Er war ein sehr respektierter Mann der religiösen Elite der damaligen Zeit. Er hatte also all diese Privilegien im Spiel und seinen guten Ruf, als er zu Jesus kam. Und was sagt Jesus zu ihm? Du musst von Neuem geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden. Sein ganzes Leben lang hat er nichts getan, als nur Gott zu dienen. Dieser Mann. Und was sagt Jesus? Wenn du das Reich Gottes, wenn du in das Reich Gottes eingehen willst, musst du von Neuem geboren werden. Jesus sah diesen hoch angesehenen Mann tief in den Augen, im Beisein seiner Jünger, und sagte, du musst von Neuem geboren werden, wenn du in das Reich Gottes eingehen möchtest. Warum tut Jesus das? Hast du dir jemals diese Frage gestellt? Warum mussten die Jünger das erleben? Warum erlaubt Jesus seine Jünger, eine solche Konfrontation mit einem Mann wie Nikodemus anzusehen? Wir dürfen hier den Aspekt des Kommens und Sehen nicht aus der Art lassen. Denn Jesus lehrt die Jünger mit allem, was er tut, aber auch mit allem, was er sagt. Versteht ihr das? Die Jünger sind bei Jesus. Jesus sagt, kommt und seht. Und er nimmt sie überall mit. Und er lehrt die Jünger mit allem, was er tut, aber auch mit allem, was er sagt. Er ließ die Jünger die Begegnung mit Nikodemus ansehen, weil er ihnen zeigen wollte, was Regel Nummer 4 ist, ein Jünger zu sein. Dass jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, von Neuem geboren werden muss. Ihr habt nicht verstanden, ich sage das noch einmal. Aber den Besten unter den Menschen, wie der Nikodemus auch war, der Beste unter den Menschen, der beste Mensch im ganzen Volk, der muss auch von Neuem geboren werden. Nikodemus war ein Fürst der Pharisäer und Schriftgelehrte. Und im Volk waren die Besten. Die Besten unter dem Volk. Und wenn der Beste unter den Menschen zu Gott kommt, ist er vor Gott ganz blind und tot. Egal wie heilig, wie klug, wie gewaltig, wie gut und wie angesehen er ist. Vor Gott ist er ganz blind und tot. Darum hat Jesus den Jüngern hier ein Exempel gegeben, dass sie sehen, dass das Allerbeste der Natur vor Gott nichts ist. Das heißt auch, dass selbst religiöse Menschen gerettet werden müssen. Gebildete Menschen, Theologen, Pastoren, Priester, an der Uni, Uniprofessoren, sie müssen auch von Neuem geboren werden. Ich kenne viele Theologen, sie kennen die Bibel durch und durch. Aber wirklich neugeboren sind sie nicht. Es ist ihr Job. Aber wirklich neugeboren sind sie nicht. Ich kenne Pastoren, die predigen jeden Sonntag, aber wirklich neugeboren sind sie nicht. Ist das nicht traurig? Ist das nicht traurig? Selbst Leute, die geistlich zu sein scheinen, die alles wissen über Theologie und Religion, müssen auch gerettet werden. Sie müssen von Neuem geboren werden. Es ist absolut notwendig, weil alles aus dem Fleisch geboren ist, Fleisch bleibt, muss man von oben, das heißt durch den Geist und damit aus Gott geboren werden. Über seine eigene Geburt hat aber keiner Macht, oder? Wir werden geboren, das heißt, wir sind passiv. Es geschieht mit uns etwas, was wir weder anstoßen noch ausführen können. Wer kam denn je durch seinen eigenen Willen zur Welt? Also der Joas hat uns nicht gefragt, ich will jetzt geboren werden. Nee, es geschah mit ihm. Ja? Keiner hat Einfluss auf seine eigene Geburt. So verhält sich auch bei der neuen Geburt. Johannes schreibt, nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren. Aus Gott geboren. Der Geist Gottes tut sein Werk in uns und wir sind ganz hilflos wie ein Säugling. Nikodemus musste bereit sein, das zu lernen. Und das bedeutet, dass er vom Lehrstuhl, auf dem er saß, heruntersteigen musste. Die Gnade musste ihn demütigen, ehe sie ihn erhöhen konnte. Musste ihn die Wertlosigkeit des Menschen enthüllen, damit Gottes Gnade für ihn hervorleuchten konnte. Und die Jünger mussten das von Anfang an begreifen. Warum? Weil die Jünger unter der Illusion lebten, dass wenn jemand den Schein hat, geistlich zu sein, dann ist er schon gerettet. Sie lebten unter dieser Illusion, dass wenn jemand so geistlich ist, wenn jemand so hohe theologische Themen beherrscht, jemand, der ein Lehrer ist, der das Gesetz durch und durch kennt, dann muss der gerettet werden. Dann ist er schon gerettet. Die Juden und die Jünger, sie warteten auf den Messias und sein Reich. Und sie dachten dabei an ein jüdisches Reich. Nun aber sagt Jesus, der König dieses Reiches, dass man von Neuem geboren werden, um in dieses Reich einzugehen, dass man also nicht deshalb automatisch zum Reich gehört, weil man jüdische Eltern hat, sondern du musst aus dem Geist geboren werden. Das bedeutet, dass das Reich nicht irdisch ist, sondern geistlich. Und sie mussten das verstehen. Nikodemus musste das verstehen, aber die Jünger mussten das auch verstehen. Für sie war das, hey, wenn der Messias kommt, dann sind wir Teil seines Reiches. Automatisch, weil wir Kinder Abrahams sind. Und Jesus sagt, nein, du musst von Neuem geboren werden. Nicht aus Fleisch, sondern aus Geist. Mit diesen Worten blickte Jesus prophetisch in die Zukunft hinein und spricht heute dieselben Worte auch zu dir. Du musst von Neuem geboren werden, wenn du das Reich Gottes erben willst. Das gilt auch dir. Dieses Wort ist heute noch wahr, denn wir leben in einer der spirituellsten Zeit der Menschheitsgeschichte. Dies ist eine sehr spirituelle Zeit, aber keine gottesfürchtige Zeit. Deswegen verwechseln niemals Spiritualität mit Gottesfurcht. Das heißt, sonntags zum Gottesdienst zu gehen, wird dich nicht retten. Jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen, das kann und das wird dich nicht retten. Aber getauft zu sein, bedeutet nicht, dass du schon gerettet bist. Es ist hart, aber wahr. Sonntags treu in die Kirche gehen, macht dich nicht zu einem Gläubigen, macht dich nicht zu einem Jünger. In einer Autogarage zu stehen, macht dich nicht zu einem Auto. Und so gilt auch sonntags in die Kirche zu gehen, mag dich nicht von einem Heiligen. Jesus sagte dies vor den Jüngern, weil er wollte, dass sie das von Anfang an begreifen. Später in der Bergpredigt wird er nur sagen, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann geht er weiter und dann sagt er, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nicht gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist hart, aber wahr. Das heißt, sonntags euch zu predigen bedeutet nicht, dass ich schon gerettet bin. Ich muss auch von Neuem geboren werden. Ich muss auch das, was ich euch predige, das ausleben. Sonst bin ich ein Lügner und ein Heuchler. So einfach ist es. So einfach ist es. Ich muss das ausleben. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie haben Dinge gepredigt, woran sie sich selbst nicht gehalten haben. Sie haben das Volk Dinge auferlegt, woran sie sich selbst nicht gehalten haben. Deswegen wollte Jesus, dass die Jünger das von Anfang an begreifen, dass jeder Mensch von Neuem geboren werden muss. Denn es gibt auch Spiritualität ohne Gott. Und wenn die Spiritualität ohne Gott ist, dann ist die mit Göttern. Ja? Denn wir leben in einer Zeit, in der die Menschen nicht nur die Existenz Gottes verleugnen, sondern sie sagen, es gäbe viele Götter. Jeder hat seinen Gott. Du hast einen Gott, ich habe einen Gott. Alle Kinder Gottes haben jeweils ihren Götter. Und es gibt viele Götter. Aber Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und Jesus sagt dann zu Nikodemus, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dieser berühmte Vers, den sagte er zu wem? Zu Nikodemus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und er war der Sohn. Stellt euch das mal vor. Er war der Sohn, der zu Nikodemus sprach. Denkt darüber nach. Seht euch die Demut in dieser Verkündigung Jesu an. Ja? Und dann sagt er, damit jeder, der an ihn glaubt, was er eigentlich sagen will, ist, jeder, der an mich glaubt, seht euch diese Demut. Jesus spricht von sich selbst in der dritten Person. Er spricht von sich selbst in der dritten Person. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was Nikodemus nicht ahnte, was Nikodemus nicht begriffen hatte, war, dass er mit dem eingeborenen Sohn sprach. Er sprach mit dem eingeborenen Sohn Gottes. Bei dieser Begegnung, also in dem Ausschnitt, was wir bei The Chosen gesehen haben, es ist nicht alles richtig. Ich muss das sagen. Ja. Sie haben sich was ausgedacht, ja, aber das, was in der Bibel steht, ist was völlig anderes. Ja. Bei dieser Begegnung gibt es keinen Hinweis darauf, dass Nikodemus jemals Jesus als sein persönlicher Retter angenommen hat. Um zu sehen, dass er Jesus wirklich angenommen hat, muss man bis zum Kapitel 7 gehen, wo er Jesus öffentlich vor seinen anderen Kollegen verteidigt, und zum Kapitel 19, wo er mit Josef von Arimathea, auch ein Mitglied des jüdischen Hohen Rats, Jesus Leichnam nahm, um ihn ein würdevolles Begräbnis zu geben. Dort sieht man, dass er sich wirklich bekehrt hat. Aber hier im Kapitel 3 gibt es keinen Hinweis darauf. Nikodemus hat den Preis der Nachfolge erkannt. Er hat den Preis der Nachfolge erkannt. Ihr habt doch gehört, was ich über die Schriftgelehrten gesagt habe. Es waren einer der Besten aus dem Volk. Sie hatten Privilegien. Er hatte einen Sitz im jüdischen Hohen Rat. Ich meine, höher geht's gar nicht. Er war ein Schriftgelehrter. Er war ein Gesetzeslehrer. Er gehörte zu den Obersten der Juden. Ich meine, höher geht's gar nicht. Er hatte viele Privilegien. Er hatte ein Ansehen. Wenn die Menschen ihn trafen auf den Marktplätzen, er war ein Prominenter. Er hatte all diese Privilegien. Und wenn er sich für Jesus entschieden hätte, dann hätte er alles verloren. Er hätte all das verloren. Sie hätten ihn aus dem Pharisäertum, er hätte einfach alles verloren. Er hat den Preis der Nachfolge erkannt. Da er hoch angesehen war, hat er Privilegien. Er hat einen Namen. Er hat ein Ansehen. Er wollte seine Privilegien und seinen guten Ruf nicht verlieren. Er hätte alles verloren, was er hatte, wenn er sich öffentlich zu Jesus bekannt hätte. Und Jesus wollte nicht, dass er eine so wichtige Entscheidung bei Naht trifft. Er sollte diese Entscheidung überdenken. Er sollte eine Naht darüber schlafen. Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden, denn es wird dein Leben verändern. Bist du jemals in der Nachfolge Jesu an den Punkt gekommen, wo du etwas zu verlieren hattest? Bist du schon an diesem Punkt gekommen, in der Nachfolge Jesu, wo du gemerkt habe, hey, wenn ich mich jetzt für Jesus entscheide, dann kostet mir was. Dann verliere ich dies oder jenes oder das. Bist du schon mal an diesem Punkt gekommen, wo du begriffen hast, hey, puh, das ist eine schwere Entscheidung. Wenn ich diese Entscheidung treffe, dann verliere ich das, verliere ich dies, verliere ich das. Hat dir die Nachfolge Jesu jemals etwas gekostet? Ich kenne Leute, die wegen ihres Glaubens alles verloren haben. Ich kenne Leute, die wegen ihres Glaubens alleine leben mussten. Wegen ihres Glaubens sind sie Liebesbeziehungen nicht eingegangen, die nicht von Gott gewollt waren. Regel Nummer 4. Ein wahrer Jünger sollte sein Leben verändern, egal was es ihm kostet. Ein wahrer Jünger sollte sein Leben verändern, egal was es ihm kostet. Gott sagt, wenn du mich wirklich liebst, wird es dir etwas kosten. Jesus selbst sagt, wer versucht, sein Leben zu retten, der wird es verlieren. Wenn du mich wirklich liebst, dann wird es dir etwas kosten. Meine Träume habe ich aufgegeben, um Pastor zu werden. Es war die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber die habe ich nie bereut. Ich bin heute der glücklichste Mensch der Welt. Seht mich an. Da sieht man mich an, oder? Ich habe meine Träume aufgegeben, um Pastor zu werden. Und das habe ich nie bereut. Es war die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber heute hier bin ich. Und Gott sagt zu dir heute, trau dich. Trau dich. Komm zu mir. Komm und sieh. Komm und sieh dir meine Herrlichkeit an. Komm und ich werde aus dir jemanden Neuen machen. Komm und ich werde dein Leben erfüllen. Komm und ich werde dich erfüllen mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist. Komm und ich werde dein Leben verändern von Grund auf. Komm und Jesus wird alle Tage bei dir sein. Er wird dein ständiger Begleiter sein. Regel Nummer 4. Ein wahrer Jünger sollte sein Leben verändern. Kostet ihm, was es wolle. Jesus sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen angeborenen Sohn gab. Und dann heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und diese Aussage bereitet die Bühne für Kapitel 4. Das werden wir nächsten Sonntag sehen. Also Fortsetzung folgt. Nächsten Sonntag. Amen.